Ich wünsche zunächst allen einmal einen guten Sonntagmorgen. Ich freue mich, dass ich wieder da bin nach 3 Wochen sonnigem Urlaub in Süddeutschland. Also da sah das Wetter erheblich anders aus als hier, aber hier ist meine Gemeinde, also bin ich zurückgekehrt. Weiß nicht, ist die Tendenz mehr steigend oder abnehmend noch an Besucherzahl? Also vielleicht kann man mir danach nachher noch einen Tipp geben. Aber vielleicht demnächst steigen dann die Besucherzahlen wieder und wir haben hier die Reihen dicht geschlossen. Unser Thema heute ist Gemeinde mit Vision und das ist dann so ähnlich, wie wir es schon beim Propheten Jeremia gerade gehört haben. Da ist ja auch davon die Rede, das Volk soll sich vermehren, soll sich ausbreiten, was jetzt in Trümmern liegt, soll wieder aufgebaut werden, die Häuser, die Paläste und so weiter. Kinder sollen im Schutz Gottes aufwachsen können. Also das ist Vision, ja. Und das ist heute so die Frage, die ich ja mir stelle, aber auch allen hier stellen möchte. Haben wir auch so eine Vision oder wie kommt es eigentlich dahin, dass wir so eine Vision entwickeln können, so wie sie dieser Prophet Jeremia hatte? Aber ich fange einmal an mit einem Text aus dem Neuen Testament, Matthäus 4. Das ist so der Startpunkt von Jesus und ich glaube, dass Jesus da ganz wichtige Dinge tut und sagt, die uns auf die richtige Spur bringen, zu solchen Visionären zu werden, wie es ein Prophet Jeremia war. Wir hören auch noch vom Propheten Jesaja. Also ich lese uns mal aus Matthäus 4 die Verse 12 bis 17. Als Jesus hörte, dass man Johannes verhaftet hatte, zog er sich nach Galiläa zurück. Er verließ Nazareth und wohnte in Kapernaum am See Genezareth, im Gebiet von Sebulon und Naphtali. Damit erfüllte sich das Prophetenwort Jesajas. Du Land Sebulon und Naphtali, Land am See, jenseits des Jordans gelegen, du gottloses Galiläa, höre zu. Das Volk, das in der Finsternis wohnt, sieht ein helles Licht. Alle lebten im Schatten des Todes. Jetzt aber fällt strahlendes Licht in ihr Leben. Von da an begann Jesus zu predigen. Ändert euch von Grund auf, kehrt um zu Gott, denn die Herrschaft Gottes bricht jetzt an. Also soweit die Verse aus Matthäus. Gemeinde mit Vision. Ich will mal ganz anders anfangen. Punkt 1, Bundesliga und Bundestag. Also das ist so das, was ich im Moment, auch wahrnehme. Nicht nur wahrnehme, aber wahrgenommen habe, auch in den letzten Tagen. Gestern war der 2. Spieltag der Fußball-Bundesliga, die hat wieder begonnen. Und der Bundestag, da ist noch ein bisschen die Frage, was das Bundesverfassungsgericht sagt, ob er sich denn dann am 19. September neu zusammensetzen wird. Und wenn ich an Bundesliga und Bundestag denke, dann denke ich an viele Zielsetzungen, vielleicht sogar Visionen, die einzelne Vereine oder auch Parteien haben. Ja? Also da sind manche Bundesliga-Vereine angetreten jetzt in dieser neuen Saison und die einen, die fangen klein an, die sagen, naja, wenn wir wenigstens die Klasse halten können, ja, wenn wir wenigstens nicht absteigen, das wäre schon ein schönes Ziel. Andere, die richten sich so aus und sagen, ach ja, so einen internationalen Wettbewerb am Ende schaffen, das wäre toll. Und manche, wahrscheinlich auch nur ein Verein, der hat das Ziel, wir werden wieder Meister. Ja. Und so haben also diese Vereine ganz unterschiedliche Zielsetzungen. Visionen kann man vielleicht auch sagen, träumen schon davon, wie das sein wird am Ende der Saison. Ich denke auch ganz ähnlich bei den Bundestagsparteien, ja. Also da mag es auch welche geben, die sagen, naja, hoffentlich kriegen wir ein paar Stimmen. Manche sagen, na, wenn wir wenigstens die 5%-Hürde schaffen, das wäre schon ganz prima. Und andere, die rechnen sich richtig was Großes aus, die wollen regieren. Manche, oder es gibt wahrscheinlich 2, 3 Parteien oder so, die träumen vom Regierungswechsel. Das sind also alles so die Ziele, die man vor Augen hat. Und was dann Vision heißt, kann man vielleicht auch bei einer oder anderen Partei in diesen Tagen hören, die einem dann vor Augen malen wollen, wie sieht denn das dann aus, wenn wir mal regieren? Und wenn sie es gut machen oder wie auch immer man das bewerten mag, dann kann man sich das so vorstellen, sagt, ja, das, also so möchte ich es auch gerne mal haben, unter so einer Regierung möchte ich gerne leben und arbeiten, meine Kinder in die Schule schicken und so weiter. Das lohnt, also die wähle ich. Also wir merken das, sowohl die Bundesliga als auch die Bundestagsparteien, die geben uns so ein Stück weit Anregung dafür, wie das aussehen kann, Zielsetzungen zu haben, Visionen zu entwickeln. Manche sagen, naja, das mit den Zielen, auch für einen persönlich, für die Gemeinde, das hat doch auch sehr viel damit zu tun, wie man so veranlagt ist. Da komme ich zu meinem zweiten Punkt. Ja, die einen, die sagen, naja, ich bin halt mehr ein Pessimist. Und die anderen, die sind mehr Optimisten. Und ich habe mal gestern noch mal mir das angeguckt im Einzelnen. Es gab vor anderthalb Jahren, gab es hier ein Gemeindeforum. Ich weiß nicht, wer von den Anwesenden dabei gewesen ist. War eine große Sache, ging über mehrere Tage. Und da sollte ja auch Vision entwickelt werden für die Gemeinde hier in Oberzhausen, für die Waldkirche. Und ist ganz spannend zu lesen. Ich habe überlegt, also ich weiß, im Gemeindebüro gibt es immer noch so einen Stapel von Heftern, wo da all das, was in diesen 3 Tagen, glaube ich, war, was da gesagt und gedacht worden ist, zusammengefasst ist. Also wer da noch Interesse hat, der kann sicherlich auch noch solch einen Hefter bekommen, um das mal nachzulesen, was da so an Visionen entwickelt worden ist. Man kann ganz schön sehen, ohne dass jetzt Namen da genannt werden, da wird immer nur vom Tisch 1 und Tisch 2 und geht bis Tisch 8 geredet. Die haben sich da also an einem Tisch jeweils zusammengesetzt und dann sieht man, manche Tische waren mehr pessimistisch veranlagt, ja, die sagen dann, naja, es wäre schön, wenn alles so bleibt, wie es ist, ja, das wäre schon ganz gut, also wenn wir das halten können. Und andere sind optimistischer, die sagen dann, naja, wenn wenigstens ein bisschen Wachstum wäre. Ganz optimistisch, die sagen, verdoppeln, und die Extremen, die sagen, verdreifachen muss sich alles, ja, Gottesdienstbesuch, Veranstaltung, Zahl der Hauskreise, die Sänger und Sängerinnen und weiß ich was alles, ja, kann man, und die Gebäude natürlich, war auch davon die Rede und so, wenn man sich das vorstellen kann. Und ich glaube schon, dass da auch viel Richtiges und Wichtiges dran ist, denn wenn man das einmal hört, beim Propheten Jeremia liest oder bei einem anderen Propheten, wo Gott gesprochen hat und gesagt hat, Leute, das wird nicht so bleiben, das, was ihr im Moment erlebt, dass eure Häuser in Trümmern liegen, der Königspalast in Trümmern liegt, der Tempel in Trümmern liegt, dass eure Kinder schutzlos den Feinden ausgeliefert sind, dass eure Ernten vernichtet sind, das wird nicht so bleiben. Da weckt Gott Hoffnung. Aber noch mehr, Gott malt das aus, wie das aussehen wird, wenn er regiert. Ich habe in den Ferien viel gelesen. Also ich finde das immer wieder eine gute Gelegenheit. In Ferientagen komme ich mehr zum Lesen als sonst. Verschiedene Bücher gelesen. In der letzten Woche habe ich eines gelesen. Da wurde immer wieder ein Mann erwähnt. Den habe ich zwar schon mal gehört, aber es hat eigentlich jetzt mich so interessiert. Ich glaube, ich werde auch in den nächsten Tagen nochmal schauen, ob ich ein Buch finde, wo ich noch mehr über diesen Mann erfahren kann. William Carey heißt dieser Mann. Hat gelebt irgendwie sowas zwischen 1750 und 1800 irgendwas und war Engländer, von Beruf Flickschuster. Also das nichts Besonderes, stelle ich mir vor, war kein Beruf, wo man viel Geld gemacht hat. Und dieser Mann hat zu Gott gefunden, zu Jesus gefunden und wurde von Gott in einer enormen Weise gebraucht, ist Missionar geworden in Indien und gilt so auch im Rückblick von heute als so der Bahnbrecher der modernen Mission. Und ich glaube, dass Carey weder Optimist noch Pessimist war in dem, was er gesehen hat und was er dann auch hat in die Tat umgesetzt. Ich habe gelesen, er hat eine Predigt gehalten, und die hat andere in Bewegung gesetzt, aber ich glaube, dass das, was er da gepredigt hat, ihn auch selbst in Bewegung gesetzt hat. Und ich weiß von dieser Predigt nur den Titel. Ich weiß ihn auch nur auf Englisch, hätte ich fast gesagt. Nein, ich kenne ihn, also ich kann es auch übersetzen. Aber ich will es mal zunächst auf Englisch sagen. Die Predigt lautete, oder die Überschrift war, Expect Great Things from God. and attempt great things from God. Also, das heißt auf Deutsch, erwarte große Dinge von Gott und dann versuche, diese großen Dinge von Gott umzusetzen. Könnte auch attempt, kann man auch vielleicht übersetzen mit mute dir diese großen Dinge von Gott zu. Versuche das. Das hat er beides hineingepackt in seine Predigt und ich denke auch beides in sein Leben hineingepackt. Das ist jenseits von Optimismus und Pessimismus, weil er Gott und sich selbst ins Spiel bringt. Erwarte viel von Gott, erwarte viel von dir. Wie beginnt Jesus nun sein öffentliches Wirken? Was hat er für Ziele vor Augen? Was hat er für Visionen vor Augen? Jesus packt das in einen Satz hinein, oder in zwei. Es heißt hier, ändert euch von Grund auf, kehrt um zu Gott, denn die Herrschaft Gottes bricht jetzt an. Da ist von Umkehr die Rede und vom Umbruch die Rede. Vom Umbruch haben wir schon gehört. Das ist das, was letztlich auch manche Parteien jetzt im Blick haben. Die wünschen sich einen Regierungswechsel. Und das ist auch das, was Jesus hier ankündigt. Einen Regierungswechsel. Jesus sieht, dass wie im Moment das Volk geführt und geleitet wird, das führt das Volk in die Irre. Er hat an anderer Stelle das Bild von einer Schafherde gebraucht, die völlig in die Irre läuft. Und er sagt, es braucht einen Hirten, der die Schafherde zu den saftigen Weiden führt. Es braucht einen Regierungswechsel. Und er kündigt diese Regierung an. Er sagt, Gottes Herrschaft bricht jetzt an. Der 19. September quasi. Das bricht jetzt an. Regierungswechsel bricht an. Er rechnet mit Gottes Eingreifen. Er erwartet von Gott Großes. Aber das ist nur das eine, dass Jesus Gott und Gottes Eingreifen ankündigt, so wie es auch schon die Propheten getan haben. Aber er setzt noch etwas davor. Er setzt eben davor, ändert euch von Grund auf, kehrt um zu Gott. Bei Luther hieß das noch, tut Buße. Das versteht heute keiner mehr. Also sagen wir es anders, kehrt um, ändert euch. Man kann sagen, dass Visionen immer da anfangen, wo ich bereit bin, umzukehren, mein Leben zu ändern. Damit fängt's an. Das haben auch schon die Propheten so gehalten. Die haben das Volk immer wieder zur Umkehr aufgerufen. Die haben gesagt, Leute, ihr müsst Gott in Blick nehmen. Ihr müsst seinen Willen in Blick bekommen. Dann kann auch in eurem Leben und in eurem Land wieder Neues aufbrechen. Dann kommt Gott wieder zum Zug. Kehrt um. Vielleicht ist das nicht so populär, oder? Ich glaube, wenn heute in vielen Kreisen der Kirche von Visionen die Rede ist, dann denkt man immer nur gleich an das Schöne und Große und wie alles werden soll. Und diesen ersten Teil von dem, was Jesus sagt, kehrt um, ändert euer Leben, das fällt dann schnell unter den Tisch. Aber bei Jesus ist das eine Einheit. Und wenn wir in unserer Gemeinde all das umsetzen wollen, was auf diesem Gemeindeforum vor anderthalb Jahren einmal ausgesprochen worden ist oder was wir selber auch erkannt haben von dem her, was Gott wirklich will, dann heißt es, diese beiden Dinge zusammenzuhalten, Umkehr und Umbruch. Es gibt den Umbruch nicht ohne Umkehr. Und eine Umkehr, ohne dass man dann auch vom Umbruch redet, das gibt es auch nicht, denn da, wo ich mich nach Gott ausrichte, da wird Gott auch mein Leben segnen. Ich glaube sogar, dass das für unser Land auch im politischen Bereich gilt. Wenn man nur predigt und verkündigt und damit lockt, was alles möglich wäre und was man sich alles erträumt, dann sagt man eben nur die halbe Wahrheit. Auch im politischen, auch im gesellschaftlichen Leben ist Umkehr angesagt, ist Umkehr nötig. Aber auch ganz im persönlichen Leben. Ich kann viel davon träumen, was in meinem Leben anders und besser werden soll, wenn ich nicht diese Bereitschaft mitbringe, umzukehren, mich von Grund auf zu ändern, dann hat das alles keine Chance. Von daher gilt auch mein vierter Punkt, wenn Kirche Visionen in den Blick bekommt, wenn Kirche anfängt davon zu träumen, was anders werden soll, ob auf dem Gemeindeforum oder im Anschluss an einen Gottesdienst oder da, wo ich persönlich mich von Gott ansprechen lasse, dann auch nur, wenn ich Umkehr und Umbruch zusammenfasse und beides im Blick habe. Wie kann Umkehr im Einzelnen konkret aussehen? Jesus hat davon gesprochen. Jesus hat es illustriert in einer Geschichte von der Heimkehr des sogenannten verlorenen Sohnes. Und dann wird deutlich, Buße, das ist nichts Grausames, nichts, was einen kostet, sondern das ist etwas, wo man beschenkt wird. Da, wo ich umkehre, wo ich heimkehre, das hat dieser Sohn erfahren, da erwartet mich ein Vater voller Liebe, voller Freude und er macht alles neu, der schenkt mir neue Kleider, der feiert ein Fest. Darum ist das, was Jesus hier ankündigt, ändert euer Leben von Grund auf, kehrt um. Das sollte uns nicht Angst und Schrecken einjagen oder bitter machen, sondern es sollte uns daran erinnern, dass wir einen Gott haben, der damit umzugehen weiß, wie er aus Trümmern, auch aus Trümmern des eigenen Lebens wieder etwas Neues aufbauen kann. Der Aufruf zur Buße ist der Aufruf, zu Gott heimzukehren. Und der Regierungswechsel, das Reich Gottes, das Jesus ankündigt, oder bei Matthäus, er sagt immer einfach das Himmelreich, dieser Regierungswechsel, der soll sich auch auswirken und zeigen in unserem Leben. Bei Johannes kann man das sehen. Jesus tritt ja mit dem, was er sagt, das ist das ganz Erstaunliche, tritt er genau in die Fußstapfen Johannes des Täufers. Auch Johannes der Täufer hat gesagt, ändert euch von Grund auf, kehrt um zu Gott, denn die Herrschaft Gottes bricht jetzt an. Und genau dieselbe Botschaft verkündet Jesus. Damals sind zu Johannes drei verschiedene Gruppen gekommen. Das ist ganz interessant. Drei verschiedene Gruppen von Menschen. Und habe ich hier nicht auf der Folie, habe ich nur im Kopf. Drei verschiedene Leute. Einmal kamen die frommen Leute, die religiösen Leute, Pharisäer, die Schriftgelehrten. Was hat Johannes denen gesagt? Die haben nachgefragt und gesagt, was sollen wir denn tun? Was meinst du damit? Ändert euer Leben. Und diesen religiösen Menschen hat Johannes der Täufer gesagt, wenn ihr euch ändern wollt, dann heißt das für euch, redet nicht nur von Gott, redet nicht nur von Gott, redet nicht nur über Gott, sondern handelt so wie Gott. Es muss an eurem Leben sichtbar werden. Und wenn wir uns zum Beispiel an die Geschichte vom barmherzigen Samariter erinnern, dann sehen wir, dass Jesus genau dasselbe auch gesagt hat. Es muss etwas sichtbar werden von Gott in unserem Leben. Es reicht nicht nur, von Gott zu reden, von Gott zu hören, sondern eben auch nach Gottes Willen zu handeln. Das war die erste Gruppe, die kam. Dann gab es eine zweite Gruppe, die gekommen ist. Das waren die Geldleute, die Zolleinnehmer. Die haben mir auch gesagt, was sollen wir denn tun? Und dann sagte Johannes der Täufer, geht mit eurem Geld sorgsam um. Verlangt nicht mehr von den Leuten, als was sie euch eigentlich zahlen sollen. Betrügt nicht. Geld kann dazu verleiten, andere zu betrügen. Hört auf damit. Ganz konkret spricht Johannes der Täufer schon hinein und sagt sehr deutlich, was es heißt, umzukehren. Kommt noch eine dritte Gruppe. Das waren die, die die Macht ausübten. Soldaten. Die hatten auch die Frage, was heißt denn das für uns? Wir sind keine religiösen Leute, wir sind keine Geldleute, wir haben Macht, wir üben Macht aus. Noch denen hat Johannes gesagt, wenn ihr eure Macht ausübt, dann übt sie im Rahmen eures Auftrags aus. Und missbraucht eure Macht nicht. Und tut niemand Unrecht an. Und ich glaube, allein aus diesen drei Gruppen heraus kann man auch sehr viel in unser Leben hinein übertragen, wo Umkehr angesagt ist von Gott. Jesus hat aufgegriffen diese Botschaft, die Johannes schon hatte. Aber Jesus hat noch was anderes getan. Was war denn sozusagen das Signal für Jesus, überhaupt an die Öffentlichkeit zu gehen? Ich lese es nochmal vor. Als Jesus hörte, dass man Johannes verhaftet hatte, zog er sich nach Galiläa zurück. Er verließ Nazareth und wohnte in Kapernaum am See Genezareth. Die Bundesliga-Vereine, wenn die sich auf die neue Saison vorbereiten, dann haben die zwei Dinge vor allem im Auge. Die werden trainieren, um sich auf die neue Saison gut vorzubereiten. Und manche Vereine sprechen auch davon, dass sie sich konzentrieren wollen. Und zwar auf einen Wettbewerb. Manche, die sich leisten können, die sagen auch, wir wollen uns auf zwei Wettbewerbe konzentrieren. Nicht nur vielleicht auf die Bundesliga, sondern auch auf das Pokal, auf den Pokal oder auf einen europäischen Wettbewerb. Training und Konzentration gehören dazu. Und Jesus hat das auch gemacht. Finde ich ganz spannend. Er zog sich nach Galiläa zurück. Er verließ Nazareth, wohnte in Kapernaum am See Genezareth. Im Gebiet von Sebulon und Naphtali. Jetzt kann man fragen, warum hat Jesus das gemacht? Nazareth war zu Hause. Warum verlässt er plötzlich, nachdem Johannes verhaftet worden ist, das ist so das äußere Signal, verlässt er seine Heimatstadt und zieht an den See Genezareth. Ich glaube, dass eben da etwas zum Ausdruck kommt, was hier von Konzentration, was ich mit Konzentration gemeint habe. Da am See Genezareth, da möchte er sein Wirken hin konzentrieren. Und warum gerade am See Genezareth? Ich weiß nicht, ob sich jemand schon mal die Frage gestellt hat, warum Jesus an den See Genezareth geht. Matthäus schreibt es: Es erfüllt sich damit das Prophetenwort Jesajas. Du Land Sebulon und Naphtali, Land am See, jenseits des Jordan, du gottloses Galiläa, höre zu. Das Volk, das in der Finsternis wohnt, sieht ein helles Licht. Alle lebten im Schatten des Todes, jetzt aber fällt strahlendes Licht in ihr Leben. Jesus, und das kann man an vielen anderen Stellen auch sehen, Jesus hat das Alte Testament sehr gut gekannt. Jesus hat nicht nur das Alte Testament gekannt, er hat damit gelebt. Und er hat damit so weit gelebt, dass er wusste, das, was Jesaja hier ankündigt, 600 Jahre vor Jesus ankündigt, das erfüllt sich jetzt hier in meinem Leben. Ich setze das um. Und darum gehört das dazu, das Training, und das heißt für uns auch das Lesen in Gottes Wort. Und wenn sich in unserer Mitte ja Gottes Vision von einer blühenden Gemeinde entfalten soll, einer wachsenden Gemeinde entfalten soll, dann braucht es eben auch dieses Lesen, dieses Trainieren, sich trainieren in dem, was Gottes Willen ist, wie Gott handelt, wie Gott wirkt, so wie Jesus das mit Jesaja getan hat. Er kannte die Propheten in- und auswendig. Wäre mal eine spannende Sache in der Bibel, ganz besonders bei Matthäus, weil er immer wieder die Brücke schlägt zum Alten Testament, das nachzulesen, wie oft sich Jesus in seinem Handeln und Reden auf die Propheten des Alten Testaments bezieht und daraus Bestätigung empfängt für das, was er tut. Und das braucht man. Das braucht man, um sich hineinzugeben in diese Welt. Und wie gesagt, Jesus konzentriert sich auf ein Gebiet, auf das Gebiet Galiläa, auf das Gebiet um den See Genezareth. Ich denke, auch für uns wird das als Gemeinde die Frage immer wieder sein, wo sind die Texte in der Bibel, die uns ganz persönlich als Gemeinde sagen, da ist euer Auftrag. Das gilt es herauszufinden. Da kann jeder mitmischen, mitmischen, in der Bibel lesen und herausfinden, wo sind die Texte, die für uns von Bedeutung sind. Und dann umzusetzen, das heißt, sich zu konzentrieren und zu fragen, wo ist unser See Genezareth? Wo ist unser Kapernaum? Wo ist unser Bethsaida? Wo gilt es für uns, aktiv zu werden? Dann gehört noch ein zweites dazu. Den Weltjugendtag lasse ich mal einen Moment außen vor. Von den Bundestagsparteien, da kann man auch sich einiges noch anschauen. Ich habe ein Wir haben einen Ausflug gemacht, auch im Urlaub, an den Bodensee. Und war ganz interessant, am Bodensee war ein Ballon zu sehen, der über den Bodensee flog. Und auf diesem Ballon war, jetzt komme ich doch zum Weltjugendtag, war das Emblem vom Weltjugendtag zu sehen. Und da wurde Werbung gemacht für dieses große Ereignis, was jetzt ja am Dienstag beginnt. Öffentlichkeitsarbeit. Und ansonsten ist uns aufgefallen, in unseren vielen Fahrten überall machen das die Bundestagsparteien auch. Da stehen jetzt große Plakate. Hier in Oberzhausen habe ich Plakate nur von einer Partei bisher gesehen. Aber auf jeden Fall scheint ganz Deutschland jetzt plakatiert zu sein. An die Öffentlichkeit treten. Dafür gab es für Jesus ein spezielles Ereignis. Und das war die Verhaftung von Johannes durch König Herodes. Ich weiß nicht, ob es für uns auch so ein Initial braucht, zu sagen, jetzt gehen wir nach außen, jetzt gehen wir nach draußen. Vielleicht braucht es das in irgendeiner Weise, diesen Mut zu haben, sich zu zeigen. Sicherlich nicht mit Plakaten, und wir müssen auch keinen Ballon in den Himmel schicken, wir müssen nicht abheben. Aber zu sagen, jetzt ist der Punkt, wo ich mich zeige. Für Jesus war das ganz klar, der Johannes, der hat nicht mehr die Spielräume, die er hatte. Johannes kann nicht mehr tun, was er bisher getan hat. Johannes kann seinen Auftrag von Gott nicht weiter ausführen. Jetzt bin ich dran. Das mag manchmal ganz im Persönlichen so sein, dass man so Mitarbeiter in der Gemeinde wird, ja, dass man an irgendeiner Stelle sieht, hoppla, da ist einer nicht mehr in der Lage, das zu tun, was er bisher getan hat. Oder wenn wir es als Gemeinde erkennen, dass wir sagen, Mensch, da hat bisher, vielleicht hat die Stadt Oberzhausen da und dafür gesorgt. Sie tut es jetzt nicht mehr, aus finanziellen Gründen. Vielleicht ist das das Initial, dass wir als Gemeinde sagen, okay, dann lasst uns das tun. Lasst uns die Lücken ausfüllen, die entstanden sind. Vielleicht gerade entstanden sind in einer Zeit, wo die Gelder und die Kassen knapper werden. Die Bundestagsparteien sprechen auch von der Ehrlichkeit. Ich hoffe, sie sprechen nicht nur davon, sondern sie sind es auch. Aber ich hoffe auch, und das ist auch für uns als Gemeinde wichtig, dass wir nicht nur Träumer sind, sondern auch das, was wir sagen, auch dazu stehen. Bei Jesus kann man das sehen. Die Herrschaft Gottes bricht jetzt an, das hat er nicht nur gesagt, sondern das hat er getan. Das würde jetzt den Sonntag sprengen, wenn ich davon noch erzählen würde, aber man kann es nachlesen einmal. Jesus hat die Menschen geheilt. Vom ersten Tag an seines öffentlichen Wirkens in Kapernaum und dann später raus in anderen Ortschaften, Jesus hat geheilt. Jesus hat die Menschen heil gemacht. Und damit demonstriert, was es heißt, wenn Gott regiert, wenn da so ein Regierungswechsel stattfindet. Da hat sich wirklich was für die Leute geändert. Jesus war ehrlich. Und Jesus hat auch das gemacht, was die Parteien versuchen, auch gerade in diesen Tagen versuchen, mit einer Stimme zu reden. Das scheint ein großes Problem zu sein. Auch für Gemeinden ist das oft ein Problem, Einstimmigkeit zu haben. Paulus redet oft davon zu den Gemeinden, er sagt, ihr braucht das, dass ihr ein einigendes Band habt, dass ihr mit einer Stimme redet. Und das Schlimmste, was einer Gemeinde passieren kann und was eine Vision zerstört, ist, wenn es Streit gibt innerhalb der Gemeinde. Ich finde das ganz interessant, die Einstimmigkeit, die erlebe ich gerade auch. Gestern auf der Rückfahrt haben wir Radio gehört vom Urlaub hier zurück nach Oberzhausen, Radio gehört, Südwestfunk gehört, und da war eine junge Gruppe oder eine Gruppe von jungen Menschen aus Kenia, wurde interviewt. Die waren kurz vor ihrem Abflug in Nairobi nach Köln zum Weltjugendtag. Und was sie geeinigt hat, war, sie alle sagten, wir freuen uns darauf, Papst Benedikt den 16. zu sehen. Und es ist schon erstaunlich, ja, wie dieses Konstrukt des Papstes die Massen einigt. Also wir haben die Tage davor auch schon mal im Radio gehört, kamen immer wieder Ausschnitte oder so von den Vorbereitungen dort in Köln und es wurden immer wieder Jugendliche auch gefragt, was bewegt euch? Und dann kamen viele Ideen oder so, dass sie sagten, ja, das ist toll, wenn da viele, viele Jugendliche aus aller Welt zusammenkommen. Und aber immer wieder bei der Papst war das Einigende gewesen. Nun glaube ich nicht daran, dass der Papst das ist, oder der ist, der uns einigen soll. Ich denke, der uns einigt, ist Jesus selbst, ist da. Und da werden wir auch uns in unserer Gemeinde immer einiger werden, da wo wir uns mehr und mehr nach diesem Jesus ausrichten. Jesus stand auch nicht irgendwo alleine auf weiter Flur. Mein siebter, vorletzter Punkt. Jesus hat sich eingereiht in eine lange Kette anderer Propheten. Zwei Visionäre, aber ich habe das schon genannt, Johannes und Jesaja. Und ich denke, das ist wichtig auch, dass wir sagen, wir reihen uns ein. Ich glaube nicht, dass Gott weder unsere Gemeinde noch andere Gemeinden dazu ruft, etwas völlig Neues aus dem Boden zu stampfen. Ich denke, es wird unsere Aufgabe auch sein, zu sehen, wo reihen wir uns ein? Wo sorgen wir für Kontinuität als Gemeinde Gottes? Ich will schließen mit persönlichen Zielen. Nochmal zu dem Weltjugendtag. Da war bei diesen Kenianerinnen, waren vor allem junge Kenianerinnen, die da gefragt worden sind, was bewegt euch eigentlich von Nairobi nach Köln zu fliegen? Und hat gesagt, ich fliege dahin und ich erwarte mir von diesen Tagen, dass Gott zu mir redet und mir sagt, was ich mit meinem Leben machen soll. Hat mich begeistert. Ich dachte, ja, das ist wahrscheinlich der beste Grund, wenn man dahin fährt, damit zu rechnen, Gott redet zu mir, Gott sagt mir, was ich tun soll. Was können wir auch für uns persönlich mit hineinnehmen in unser nächste Woche auch und können uns fragen, ja, wo ist das angesagt für mich? Buße. In dem Sinne, wie Jesus das gesagt hat, Heimkehr zu Gott. Wo kann ich abladen, das, was mich noch beschwert? Wo kann ich Veränderungen in meinem Leben herbeiführen? Und dann eben auch ganz persönlich gefragt, wo ist Regierungswechsel angesagt? Wo darf ich was von Gott erwarten, so wie es ein William Carey erwartet hat? Große Dinge erwarten von Gott. Und da, wo ich das für mich persönlich umsetze, da wird sich das auch hinein multiplizieren in unserer Gemeinde. Und da werden wir auch als Gemeinde unseren Platz finden in Gottes großen Plan. Amen.